die Hafenanlage selbst zeigt oder zeugt schon von dem großen Wohlstand, den Karthago sich wieder erwirtschaftet hat, ist aber im Grunde ein bisschen überflüssig, wenn man bedenkt, dass Karthago keine Schiffe hat. Also man baut einen riesigen Kriegshafen, man hält sich aber gleichzeitig bis zum Ausbruch des Dritten Punischen Krieges an die Bedingungen des Friedensvertrages und der sieht eben eindeutig vor, dass Karthago nur 10 Schiffe haben kann. Das ist so ein gewisser Widerspruch und auch so ein gewisses, also wieso haben die Karthager es dann gemacht? Ist es so ein Prestigedenken? Ne? Wir sind Karthago, wir brauchen einen Kriegshafen. Naja, aber vorher hatten wir auch keinen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spricht Dr. Christian Rollinger über den Weg vom Ende des Zweiten Punischen Kriegs bis zur Eskalation zwischen Rom und Karthago im Jahr 149 vor Christus. Christian erläutert zunächst die Friedensbedingungen von 201 vor Christus und zeigt, wie sich Karthago nach dem Ende des Zweiten Punischen Kriegs trotz seiner militärischen und außenpolitischen Beschränkungen wirtschaftlich rasch erholen konnte. Anschließend geht es um Hannibals Reformen, den Ausbau des karthagischen Hafens und den Aufstieg des Numidakönigs Massinissas, dessen territoriale Expansion Karthago zunehmend unter Druck setzte. Abschließend beschreibt Christian dann, wie der Konflikt mit Numidien eskalierte, Karthago zu den Waffen griff, damit den Friedensvertrag mit den Römern brach und Rom dies dann auch zum Anlass nahm, den dritten und ich spoilere jetzt letzten Punischen Krieg zu beginnen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Wichtig sind dabei natürlich vor allem die Folgen über den Zweiten Punischen Krieg. Da diese Folgen jetzt auch schon etwas älter sind, war meine erste Frage an Christian natürlich gewesen, wie sieht es denn in und um Karthago am Ende des Zweiten Punischen Kriegs überhaupt aus? Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem August 2026.
Der Zweite Punische Krieg ist zu Ende gegangen nach der Schlacht von Zama und dem Frieden von Karthago. Wenn wir uns noch mal ganz kurz angucken, wir müssen nämlich jetzt gedanklich einen Schritt zurück machen, nachdem wir Makedonien und Griechenland besprochen haben und da so eine Entwicklung auch feststellen konnten, wie Rom seinen Umgang mit eroberten oder mit besiegten Gegnern verändert hat. Gehen wir noch mal ein halbes Jahrhundert zurück auf das Jahr 200 vor Christus. Karthago musste nach der Niederlage im Zweiten Punischen Krieg im Grunde einen fast schon typischen Frieden akzeptieren. Also die Bedingungen sind, die Konditionen sind schnell erläutert. Karthago muss all seine Kriegselefanten abgeben an Rom und all seine Schiffe, seine Kriegsschiffe, bis auf 10. Das ist so das Mindestkontingent, was Karthago behalten durfte. Karthago musste auch eine Kriegsentschädigung an Rom bezahlen von einer großen Höhe. Also die Quellen sprechen von 5000 Talenten, die zunächst veranschlagt waren. Diese Summe wurde aber dann von der Volksversammlung noch einmal verdoppelt auf 10.000 Talente. Das sind also wirklich geradezu offensichtlich nicht unvorstellbare Summen, aber das sind enorme Summen wirklich. 10.000 euböische Talente sind ein bisschen weniger als 300 Tonnen Silber. Das Besondere an diesen Reparationszahlungen, wobei, also halbwegs Besondere, weil es ist nicht singulär, aber ist schon interessant hier, diese 10.000 Talente sollten nicht alle auf einmal bezahlt werden, sondern gestreckt. Ne? Also 200 Talente pro Jahr für eine Gesamtzeit von 50 Jahren. Das ist so die Kondition. Das ist interessant, weil es schon impliziert, dass Rom so eine gewisse, ja, zumindest mittelfristige Perspektive auf Karthago hat. Ne? Also man wollte offensichtlich die Kontrolle oder irgendeine Art von direkter Kontrolle oder von einem Druckmittel über Karthago für eine lange Zeit behalten. Deswegen hat man diese Zahlungsfrist auf 50 Jahre ausgedehnt. Die Andere Konsequenz des Friedensvertrages ist ironischerweise, wie das bei den Römern immer üblich war, man besiegt Gegner, man drückt ihnen Friedenskonditionen auf, die nicht so nett sind. Und dann sagt man, ja, jetzt ja alles gut. Ne? Jetzt sind wir Freunde und Verbündete. Und Karthago wird dann eben auch, wie schon nach dem ersten Punischen Krieg, offiziell zum Freund und zum Verbündeten Roms. Das beinhaltet aber natürlich auch Verpflichtungen seitens Karthagos. Das heißt, wir sehen jetzt in den anderen Kriegen, die Rom führt, im Syrischen Krieg, im Dritten Makedonischen Krieg, auch im Zweiten Makedonischen Krieg, also in all diesen Auseinandersetzungen in Griechenland und im Osten des Mittelmeergebiets, sehen wir jetzt, dass Karthago als Verbündeter Roms agiert. Das ist jetzt nicht unbedingt auf der direkten militärischen Ebene, dazu kommen wir gleich noch. Also Karthago schickt keine Soldaten in diese Kriege gegen Antiochos III. Oder gegen Philipp oder gegen Persas später, weil es das nicht darf. Aber Karthago unterstützt Rom logistisch und zum Beispiel durch Getreidelieferungen, durch Nahrungsmittel, durch die Versorgung und Verpflegung der römischen Armeen, die im Osten operieren. Das ist ein nicht unwichtiger Punkt, weil Rom natürlich bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung hatte, große Armeen weit außerhalb von Italien aufrechtzuerhalten. Und wenn man sich da auf eine ehemalige Gegnermacht und ehemalige Seemacht wie Karthago, wenn man da auf die zurückgreifen kann zur Unterstützung, das hilft natürlich der römischen Kriegsführung. Ein wichtiger Aspekt oder zwei wichtige Aspekte, die unbedingt noch erwähnt werden sollen als die letzten Elemente dieses Friedensvertrages, ist die Abtretung von recht umfangreichen Gebieten im karthagischen Hinterland an einen großen Verbündeten Roms, nämlich Massinissa, den König der Numider, auf den kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Ihm sollte jetzt sozusagen restituiert werden, was so die Formulierung, die man in den Quellen findet, was ihm oder seinen Vorfahren zugestanden hat. Also das Reich seiner Vorfahren, der alten Könige von Numidien, sollte dann wieder ihm unterstellt werden. Das ist natürlich eine Formulierung, die bewusst, würde ich sagen, sehr locker gehalten ist, sehr ambivalent gehalten ist und die zu Problemen führen wird. Vor allem gekoppelt mit der letzten Kondition, Karthago darf auf Grundlage des Friedens außerhalb von Afrika keinen Krieg mehr führen, kategorisch, egal was passiert. Und innerhalb von Afrika darf Karthago nur noch Krieg führen, nur noch militärisch aktiv werden, wenn Rom es erlaubt, also explizit mit römischer Erlaubnis. Und das ist natürlich jetzt gerade in Verbindung mit der Klausel, die Massinissa betrifft. Wir haben da einen politischen, militärischen Konkurrenten, der Anspruch erhebt auf karthagisches Territorium und Karthago hat nicht mehr das Recht, Krieg zu führen und sich zu wehren. Also dass das sozusagen Sprengstoff für die Zukunft ist, das leuchtet sofort ein. Das sind die Friedensbedingungen von Zama. Das ist ein bisschen berühmt geworden, dieser Frieden nach dem Zweiten Punischen Krieg als ein Diktatfrieden, ein Straffrieden oder ein Frieden, der darauf ausgelegt ist, einen Gegner zu schwächen. Also die Konditionen sind bereits in den antiken Quellen, aber auch in der Forschung und in der Wahrnehmung sozusagen von historisch interessierten Leuten, auch in der Politik, sind schon immer quasi als besonders harsch aufgenommen worden. Also besonders diese Art der Herabdrückung der Karthaginer, eine Art von nicht souveränen Zustand mehr, die sich nicht mehr wehren dürfen. Das ist natürlich sehr, sehr gesehen worden. Und daraus hat sich eben dieser Begriff des sogenannten karthagischen Friedens entwickelt. Also ein Frieden, der darauf ausgerichtet ist, einen Gegner zu schwächen und niederzuhalten zugunsten des Siegers. Und jetzt kann man natürlich, und es gab diese Überlegungen, es gibt ein bekanntes Buch von Donald Kagan, einem amerikanischen Althistoriker oder Classicist, der gleichzeitig auch in einem republikanisch orientierten Think Tank tätig war, also konservativere Ansichten vertritt. Der hat ein Experte für den Peloponnesischen Krieg eigentlich, der hat ein ganz interessantes Buch geschrieben, On the Origins of War and the Preservation of Peace, glaube ich, heißt es, wo er eben unterschiedliche Friedensverträge miteinander vergleicht und versucht zu kategorisieren. Und sie halt unter der Perspektive, aus der Perspektive untersucht, wie nachhaltig friedenssichernd sie sein können. Oder ob in diesen, gibt es Friedensverträge, die halt wirklich funktionieren, die das Ganze klären und dann für einen lang anhaltenden Frieden sorgen? Oder gibt es Friedensverträge, die in sich schon den Kern des nächsten Krieges tragen? Ne? Und dann für historisch interessierte Leute in Deutschland ist jetzt der nächste Punkt wenig überraschend. Die Auswahl ist, es ist ein Buch, was über die Antike geht, das heißt, der Zweite Punische Krieg Krieg kommt da auf jeden Fall vor, der erste Punische Krieg aber auch, der Friedensvertrag nach dem ersten Punischen Krieg. Und die Analogie, die man sofort immer macht, ist natürlich der Versailler Frieden, ne? Der auch, also der Friedensvertrag, beziehungsweise also die Pariser Vorortverträge von 1919, die eben nach dem Ersten Weltkrieg versuchen, die Kriegssituation zu beheben und die sich eben auch dadurch auszeichnen, dass es recht harsche Friedenskonditionen sind, also große Reparationszahlungen, große Entwaffnung, also Rüstungsbeschränkungen, Souveränitätsbeschränkungen, ne? Also so Sachen wie das Saarland-Ruhrgebiet und Rheingebiet, das sind ja diese nicht Gebietsabtretungen, aber diese Verluste von Souveränität des Kaiserreiches, des Reiches nach 1918. Das heißt, man sieht da immer so Analogien. Ne? Der Versailler Vertrag wurde als ein karthagischer Frieden bezeichnet, weil er eben genauso harsch ist wie der von 201, 200. Der Unterschied, also es gibt natürlich auch, man kann das so aufmachen, man kann so in diesen Kategorien denken, es gibt natürlich gravierende Unterschiede, diese berühmte Kriegsschuldfrage im Versailler Vertrag, das spielt überhaupt keine Rolle für antike Friedensverträge, das wird überhaupt nicht thematisiert. Man kann jetzt auch hinterfragen, inwieweit das halt wirklich immer singulär ist. Also die Tatsache, dass Reparationen bezahlt werden müssen, haben wir ja schon gesehen am Ende des ersten Punischen Krieges, wir haben es gesehen bei den makedonischen Kriegen, beim syrischen Krieg gegen Antiochos. Das ist in der Antike jetzt ein relativ unumstrittener, normaler Bestandteil von Friedensverträgen, dass die unterlegene Seite Geld bezahlt. Manchmal so als eine Pauschalsumme, die sofort fällig ist, manchmal als Reparationszahlung gestaffelt über mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Das ist nicht per se ungewöhnlich. Die Verpflichtung zur Waffenhilfe zum Bündnispartner, die Forcierung des Bündnisses mit dem unterlegenen Feind, ist für die Römer ganz typisch. Und auch, dass es sozusagen Beschränkungen in der Politik oder in der Souveränität der Gestaltung der Außenpolitik, muss man so auszudrücken, gibt, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also wenn wir zum Beispiel an den Frieden von Apameia denken, der den syrischen Krieg beendet hat, da haben wir auch die Tatsache, dass das Seleukidische Reich unglaublich viel Territorium in Kleinasien verliert und dass es Beschränkungen gibt, bis wohin überhaupt eine seleukidische Flotte vordringen kann. Also geografische Beschränkungen und so weiter. Es ist, um es zusammenzufassen, sicherlich kein Friede, der auf Ausgleich bedacht ist. Das ist aber auch in der Antike nicht unbedingt üblich. Also da kann man Rom jetzt nicht einen besonderen Vorwurf machen. Es ist ein Frieden, der hart ist, zweifellos, aber der, würde ich jetzt mal sagen, für die Antike auch nicht so unglaublich aus dem Rahmen fällt. Und was besonders ist, sind eben diese beiden letzten Konditionen, die Sache mit Massinissa und seinen territorialen Ansprüchen und die Tatsache, dass man Karthago verbietet, sich zu wehren ohne römische Erlaubnis. Das ist so, ist nicht ganz klar, ob das absichtlich gemacht worden ist, um es weiter zu schwächen. Also schon mit Blick auf einen späteren Casus Belli, ob das jetzt wirklich so, also ob man sich vorstellen kann, dass Rom so perfide ist, jetzt die nächsten 50 Jahre so zu planen oder ob es einfach eine Unbedachtsamkeit war in der Überlegung. Aber was wir auf jeden Fall konstatieren können, ist, dass es zu Problemen führen wird in der Zeit zwischen dem Frieden, also zwischen dem Zweiten Punischen Krieg, der 202, 201, 200 zu Ende geht, und dem Dritten Punischen Krieg, der 149 vor Christus beginnen wird. Man muss aber auch sagen, wenn wir jetzt nochmal über die Friedensbedingungen und die Konsequenzen davon reden, es ist so harsch, dieser Friedensvertrag ist, erscheint Karthago nicht besonders gestört zu haben. Also man hatte keine Wahl, man musste ihn eingehen, das ist das eine. Aber auch trotz dieser harschen Bedingungen hat Karthago sich nach dem Zweiten Punischen Krieg sehr, sehr schnell berappelt und ist wieder zu einem gewissen Wohlstand, zu einer guten Ausgangsbasis zurückgekehrt. Das hat auch etwas zu tun mit der Figur Hannibals, der in den Anfangsjahren nach dem Krieg eine große Rolle in der karthagischen Politik stellt. Also er wird nicht etwa verbannt oder hingerichtet. Man hat ja in Karthago diese etwas gräußliche Tradition, dass erfolglose Feldherren gerne gekreuzigt werden. Das passiert mit Hannibal nicht, obwohl er arguably vielleicht der am Ende erfolgloseste Feldherr ist, den Karthago jemals hatte, mit Ausnahme des Feldherrn im Dritten Punischen Krieg. Aber es passiert ihm erstmal nichts und auch die Römer bestehen nicht auf seine Auslieferung oder Hinrichtung oder sonst etwas. Also Hannibal kommt nach Karthago zurück, nach der Schlacht. Er wird angeklagt, die Quellen sagen, aus zwei Gründen. Erstmal, weil man ihm vorwirft, er habe Beute aus seinen Feldzügen veruntreut und für sich behalten, die dem Staat gehören. Also Korruption oder Veruntreuung, würde man heute sagen. Und er wird angeklagt, der Vorwurf wird erhoben, wieso er denn nicht auf Rom marschiert ist. Ne? Das ist die berühmte Episode, die wir im Kontext des Zweiten Punischen Krieges angeschnitten haben. Nach der Schlacht von Cannae steht Rom im Grunde offen, in dem Sinne, dass keine römische Feldarmee zwischen Hannibal und Rom steht. Und Hannibal entscheidet sich aber nicht für eine Belagerung aus militärisch guten Gründen. Eine Belagerung wäre wahrscheinlich recht katastrophal ausgegangen. Und da gibt es dann diese Geschichte mit seinem Unterfeldherr, der ihm vorwirft, er wisse zwar zu siegen, aber nicht den Sieg zu nutzen. Also wir haben jetzt in diesem Prozess in Karthago kommt dieser gleiche Vorwurf wieder hervor. Wie kann man dieses Verfahren interpretieren? Wir sind natürlich jetzt hier, wir stochern so ein bisschen im Dunkeln, weil wir keine Quellen haben aus der Sicht aus der Perspektive der Karthager. Wir wissen nur, was römische oder römisch orientierte Quellen darüber schreiben und die interessieren sich jetzt nicht unbedingt so sehr dafür. Die Überlegung in der Forschung ist, dass es wahrscheinlich weniger etwas damit zu tun hat, dass jetzt quasi so der Volkszorn sich über ihm entlädt, weil er den Krieg verloren hat, sondern dass es eine innenpolitische und eine inneraristokratische Auseinandersetzung gibt, welche Gruppierung, welche Faktion, um das lateinische Wort zu benutzen, innerhalb von Karthago eben jetzt nach diesem herben Verlust, nach dieser Niederlage tonangebend sein soll. Und man versucht ihn mit einem Gerichtsprozess sozusagen davon abzuhalten, wieder eine wichtige politische Stellung einzunehmen, damit eben eine andere Gruppe drankommt. Also das sind Prozesse, die man auch aus Rom kennt, wo eben auch die Gerichte für benutzt werden oder versucht werden, instrumentalisiert werden, um eben politische Ziele durchzusetzen. Das ist so eine Vermutung, die im Raum steht. Das ist meines Erachtens die wahrscheinlichste Interpretation. Wie dem auch sei, Karthago entscheidet sich dafür, Hannibal freizusprechen. Also er wird nicht verurteilt. Der Druck auf ihn scheint groß genug gewesen zu sein oder vielleicht war das eine Bedingung seines Freispruchs. Wir wissen es nicht genau, dass er vom Strategenamt zurücktritt. Das heißt, er ist nicht mehr der oberste Feldherr, der Befehlshaber der karthagischen Armee. Das heißt, wir haben so einen kleinen Rückschritt für ihn, so eine kleine Pause in seiner politischen Karriere. Aber im Jahr 197 wird er zum Sopheten gewählt. Wenn wir nochmal zurückdenken an die karthagische Verfassung, die ist ja so ein bisschen ähnlich organisiert wie die römische Verfassung im Sinne von einer Mischung von demokratischen, aristokratischen Elementen und eben einer recht starken Exekutive, die allerdings aus gewählten, wahrscheinlich Jahresbeamten besteht. Und das sind eben diese Sopheten, die sind strukturell ähnlich für römische Konsuln. Und als Sophet beginnt Hannibal ein Reformprogramm, könnte man es nennen, über dessen Details wir relativ wenig Informationen haben. Es scheint sich vor allem gegen die Nobilität, also gegen die Aristokratie, gegen die Elite zu richten. Und es wird immer mit dem Begriff der Korruption in Verbindung gebracht. Also er kämpft, er versucht die Korruption zu bekämpfen. Er versucht, jetzt ist natürlich ein großes Thema auch, was wir unter Korruption in der Antike verstehen, weil die moderne Definition von Korruption, also die Veruntreuung von öffentlichen Geldern oder Möglichkeiten zum privaten Nutzen, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man sinnvollerweise auf die Antike übertragen sollte. Also die haben andere Begriffe von Korruption. Dass man zum Beispiel dass römische Konsuln, wenn sie Krieg führen, in ihrem Stab vor allem ihre Freunde und Söhne und die Söhne von Freunden aufnehmen, würden wir heute als korrupte Vetternwirtschaft bezeichnen, war für die Römer vollkommen normal und wurde erwartet. Also wer das nicht tat, verstieß gegen eine soziale Konvention. Das heißt, der Begriff, das alles nur um zu sagen, dass der Begriff, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Und wir wissen eben nicht genau, was er konkret macht, wirklich. Aber es wird immer als Reformprogramm bezeichnet. Eine konkrete Maßnahme, die wir kennen, ist, dass er das sogenannte, in der karthagischen Verfassung gibt es mehrere Organe, die so eine Mischung eben aus repräsentativ gewählt und nicht gewählt, sondern durch Status, durch Geburt oder durch aristokratische Auswahl bestimmt sind. Und da gibt es das sogenannte Gericht der 100 oder der 104. Das muss eine Art von übergeordnetem Gerichtshof gewesen sein, das eben vor allem von Aristokraten bekleidet wird und die dann lebenslang eben so wirken. Und das verändert er, indem er die Zugehörigkeit neu regelt. Also nicht mehr lebenslange Mitgliedschaft und nicht mehr automatisch von Geburt aus oder wie auch immer es vorher organisiert war, wir wissen es einfach nicht genau, sondern er lässt eben jetzt dieses Gericht wählen und die Mitgliedschaft ist auf ein Jahr beschränkt. Also das gleiche Annuitätsprinzip wie bei den Römern. Und man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Entmachtung des Areopags im 5. Jahrhundert in Athen, wo man eben diesen aristokratischen Gremien, die jetzt nicht demokratisch gewählt sind und die nicht repräsentativ sind unbedingt, wo man denen nach und nach die Befugnisse wegnimmt, ne? Und vor allem Gerichtsbefugnisse sind wichtig in diesem politischen Gefüge, weil mit Gerichtsbefugnissen ist auch gemeint die juristische Kontrolle von Beamten oder von Politikern. Das ist also eine konkrete Maßnahme, die wir haben. Wie genau die zusammengeht mit anderen Maßnahmen, wissen wir einfach nicht. Dafür fehlen uns die Quellen. Was sich aber herausstellt ist, in der kurzen Zeit, wo er Sophet ist und eben so wirkt, also zwischen seiner Wahl 197 und seinem Exil 195, gelingt es Hannibal so ein bisschen die Weichen zu stellen für eine Art von karthagischer Renaissance, die dann danach beginnt. Das wird ihm nicht gedankt, das den wenigsten Reformern wird ihr Werk gedankt. 195 wird er ins Exil getrieben, dadurch eben, dass eine Gruppierung, die ihm feindlich gesonnen ist, wahrscheinlich eben auch wieder so eine inneraristokratische Konkurrenz, dass die ihn sozusagen bei Rom anschwärzen und sagen, er verschwört sich gegen Rom, er versucht den neuen Krieg anzufangen, ne? Er will euch immer noch Böses, es ist Hannibal, ihr müsst etwas tun. Und das scheint zumindest insoweit zu verfangen, als dass Hannibal keine andere Wahl sieht, als Karthago zu verlassen. Und dann beginnt so eine Phase noch von, sagen wir, 11, 12 Jahren, wo er so ein bisschen wie Odysseus durch das Mittelmeer herumfährt und versucht, Unterschlupf oder Betätigung oder Sinnstiftung zu finden. Zuerst bei Antiochos III., nach dessen Niederlage gegen Rom muss er auch da verschwinden. Dann bei den Königen von, zuerst bei dem König von Armenien, bei Artaxias I., dann bei Prusias von Bithynien. Und dann kommt es eben 183 dazu, dass ein römischer Gesandter, Flaminius, die Herausgabe von Hannibal verlangt haben soll. Hannibal wehrt sich nicht dagegen, aber er will sie auch nicht noch jemand ausliefern. Und dann begeht er Selbstmord, indem er Gift zu sich nimmt in einer Stadt namens Libyssa. Das ist heute Gebsche am Marmara-Meer. Wir wissen nicht, wann genau. Irgendetwas zwischen 183 und 181 gibt es unterschiedliche Vermutungen. Und es ist auch ganz, also diese Datierung ist sehr, sehr unklar und sehr problematisch, weil die Quellen berichten zum Beispiel auch, dass Hannibal im selben Jahr stirbt wie Scipio Africanus und wie Philopoemen. Scipio Africanus ist natürlich sein großer Besieger im Zweiten Punischen Krieg und Philopoemen eine der wichtigsten Personen in der bundesstaatlich organisierten griechischen Politik auf der Peloponnes. Also dass drei so wichtige und so epochale Charaktere, die mit dem Aufstieg Roms verbunden sind, also als Gegner, im gleichen Jahr sterben sollen, laut einer römischen Quelle. Also da wird man auch so ein bisschen so skeptisch. Das Grab von, also er wird begraben dort in Kleinasien am Marmara-Meer im Golf von Izmit. Und das Grab ist nicht mehr erhalten, aber wir wissen, dass es noch sehr lange erhalten geblieben ist und durchaus auch als Touristenattraktion und als eine Art von Lieu de Mémoire wichtig war. Die letzte Erwähnung in antiken Quellen ist, dass es unter dem Kaiser Septimius Severus, das heißt, hier sind wir so in den 190ern oder frühen 200er Jahren nach Christus, der soll das Grab noch einmal erneuert haben, also renoviert haben lassen und mit weißem Marmor ausgestaltet haben. Plinius erwähnt es in seiner Naturalgeschichte, also das sind wir im 1. Jahrhundert nach Christus. Wir wissen, dass es bis ungefähr 200 herum Bestand hatte und dann nochmal renoviert worden ist und danach verliert sich so ein bisschen die Spur in der Geschichte. Es ist heute nicht mehr erhalten. Wenn man da hingeht an den Ort, dann findet man so ein modernes Mahnmal oder Gedenkmal, aber nicht das antike Grab. Die Geschichte mit Septimius Severus ist auch nicht so 100%, also es gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht wahr ist, weil die Römer haben das durchaus auch mit anderen ehemaligen bekannten Feinden gemacht, ne? Das ist ja auch, indem man viel Feind, viel eher, ne? Also indem man die berühmten Feinde so hoch mythologisiert, zeigt man ja auch, wie gut Rom war, dass man gegen die gewonnen hat. Und bei Septimius Severus ist es eine sehr späte byzantinische Quelle, die darüber berichtet, über diese Renovierung, Johannes Tzetzes, aber das alleine muss jetzt kein Grund sein, daran zu zweifeln. Jedenfalls, kurze Klammer, Hannibal ist in den 190er Jahren maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Karthago sozusagen wieder einen Aufschwung mitmacht. Und das zeigt sich sehr, sehr deutlich gegen Ende der 190er Jahre schon, weil die Karthager offensichtlich nicht so sehr unter dem Frieden leiden, wie man das jetzt vielleicht annehmen würde. Circa 191, 190 vor Christus bietet Karthago Rom an, die Reparationszahlungen, die noch ausstehen, alle auf einmal zurückzuzahlen. Also es sind gerade mal 10 Jahre vergangen von den 50. Das heißt, ein Fünftel wurde schon zurückbezahlt, 2000 Talente. Jetzt bietet Karthago an, 8000 Talente auf einmal zurückzuzahlen. Und das zeigt schon sehr, sehr deutlich, dass es Karthago wirtschaftlich gut geht. Also der Handel ist wieder aufgeblüht, die wirtschaftliche Produktion, die landwirtschaftliche Produktion funktioniert. Karthago nimmt Geld ein, genug Geld, um auf einmal 8000 Talente einfach so überweisen zu können. Also überweisen in Anführungszeichen. Das ist schon bezeichnend dafür, wie gut es Karthago geht. Es ist allerdings so, dass Rom sich weigert, auf dieses Angebot einzugehen. Und auch das ist schon interessant mit Blick auf das, was dann kommen wird, weil offensichtlich geht es Rom weniger um das Geld als vielmehr darum, ein Kontrollmittel über Karthago behalten zu können. Also dass man einfach die nächsten 40 Jahre auch noch so als eine Art Damoklesschwert eben diese jährlichen Zahlungen hat. Rom hat kein Interesse an dem Geld per se. Es geht um die politische Kontrolle, um die Dominierung von Karthago. Und deswegen weigert man sich eben, das anzuerkennen. Das ist auch ganz interessant. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, fühle ich mich an etwas anderes erinnert. Ich habe heute anscheinend so ein bisschen den Trend, Parallelen in der Moderne zu suchen. Aber wir haben einen ähnlichen Fall im 19. Jahrhundert tatsächlich. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 kommt es ja zum Frankfurter Frieden, der eben auch, also die berühmte Klausel ist sicher die Gebietsabtretung Elsass-Lothringen. Und es kommt aber auch zu einer Vereinbarung von Reparationszahlungen. Das neue Deutsche Kaiserreich, was sich ja dann im Spiegelsaal von Versailles gegründet hat, drückt Frankreich eine Reparationszahlung auf, weil Frankreich offiziell den Krieg begonnen hatte. Und zwar verlangt man 5 Milliarden Francs, wobei auch hier eine gewisse Zeitspanne vereinbart wird für die Rückzahlung. Ich glaube, 5 Jahre ungefähr. Und das ist auch eine sehr, sehr beträchtliche Summe. Und Frankreich hat auch enorme Umwälzung hinnehmen müssen, 71, ne, also der Untergang des Deuxième Empire, die Pariser Kommune, die Belagerung von Paris durch die Preußen, die Gründung der Dritten Republik, die aber im Inneren mit sehr vielen Spannungen beladen war und sehr, sehr umstritten war, die Abtretung von Elsass-Lothringen, die Verwüstung, die der Krieg hinterlassen hat, die Todesopfer, die der Krieg gefordert hat. Also das sind alles die Tatsache, dass deutsche Besatzungstruppen auf dem Gebiet Frankreichs stehen. Das alles ist auch schon für Frankreich eine komplizierte Situation. Aber genauso wie Karthago gelingt es Frankreich, das Geld sehr viel früher aufzubringen, als man gedacht hat. Also 1873 zahlt Frankreich alles auf einmal zurück, 2 Jahre früher als erwartet, um eben die deutschen Besatzungstruppen loszuwerden, die als Garanten der Reparationszahlung immer noch Teile von Frankreich besetzt hielten. Und das Deutsche Kaiserreich lässt sich darauf ein, im Gegensatz zu Rom. Weil es offensichtlich, vielleicht ging es dem Deutschen Kaiserreich tatsächlich mehr um das Geld als um sonst etwas, aber es ist so eine Parallele, die ich interessant finde einfach. Manchmal sind Reparationszahlungen wirklich dafür da, dass man ökonomischen Schaden ausgleicht, wenn wir zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg und die in leichten Anführungsstrichen Reparationszahlungen, die die Sowjetunion sich auf dem Gebiet der DDR geholt hat, bedenken. Manchmal sind sie dafür da, um eben politischen Druck auszuüben und eine gewisse militärische oder die Drohung militärischer Dominanz sozusagen aufrechterhalten zu können, wie offenkundig im römisch-punischen Fall. Das heißt, Karthago bietet es an, Karthago geht es wirtschaftlich wieder gut, Rom lässt sich allerdings nicht auf den Deal ein. Ein weiterer Punkt, an dem man die ökonomische Blüte von Karthago zu diesem Zeitpunkt feststellen kann, ist etwas, was man heute noch sieht, wenn man im Internet unterwegs ist. Und ich würde allen Zuhörerinnen und Zuhörern mal empfehlen, zu Google Maps zu gehen und dort nach Karthago zu suchen. Denn wenn man dann so ein bisschen reinzoomt von der Satellitenaufnahme, sieht man im Stadtbild vom antiken Karthago, was ja ein paar Kilometer neben Tunis, neben der heutigen Hauptstadt von Tunesien liegt, sieht man dort 2 große Wasserflächen, die so ein bisschen versandet sind, also die nicht mehr so ganz ihre ursprüngliche schöne geometrische Form haben, aber erkennbar immer noch menschlichen Ursprungs sind, und so große künstliche Seen, so hat es den Anschein, mitten im Stadtgebiet. Das sind natürlich die berühmten Häfen von Karthago. Und man sollte jetzt denken, dass eine Seemacht wie Karthago, ne, wir erinnern uns, der erste Punische Krieg ist vor allem ein Seekrieg. Dutzende und Dutzende und Hunderte von Schiffen und Tausende und Zehntausende von Mannbesatzungen werden verwendet in diesem Kampf zwischen Rom und Karthago. Man sollte denken, dass eine so große Seemacht auch große Hafenanlagen hat. Ne? Also wenn wir an die Royal Navy und Portsmouth denken, wenn wir an die französische Marine und Toulouse denken zum Beispiel oder was auch immer man das Beispiel heraussuchen soll, eine Marine braucht Häfen. Karthago hat, soweit wir das wissen, es gibt so einen Restunsicherheitsfaktor, weil die archäologische Erforschung von Tunis und von Karthago Umland jetzt nicht so hundertprozentig ist. Aber soweit wir wissen, hatte Karthago im dritten Jahrhundert keine richtige Hafenanlage, die man irgendwie archäologisch hätte nachweisen können. Also vielleicht gab es, ich will nicht bestreiten, dass es kleinere Häfen gibt oder dass es Hafeninstallationen oder Kais oder so etwas gibt, aber nicht etwas, was man jetzt als so der große Kriegshafen zum Beispiel bezeichnen würde. Das liegt bestimmt nicht an der mangelnden wirtschaftlichen Potenz Karthagos, oder an der Tatsache, dass man dachte, irgendwie Häfen sind dumm und man braucht keine, sondern es liegt wahrscheinlich an der sehr günstigen geografischen Position von Karthago in einem Gebiet an der Spitze sozusagen Nordafrikas, wo es im Umland viele Buchten oder Anlegestellen gibt, die natürlich geschützt sind. Zum Beispiel der sogenannte See von Tunis, ne? Also eine große natürliche Bucht oder Ausbuchtung des Mittelmeers. Und wir wissen sozusagen, dass die immer benutzt worden sind für die Kriegsflotte, aber auch für die zivile Flotte. Wir wissen das auch aus späterer Zeit. Wenn wir ganz kurz so einen Blick nach vorne werfen in die Spätantike, Karthago existiert ja bis weit in die nachchristliche Zeit hinein. In unterschiedlicher Form, aber existiert. Und da haben wir eben auch die großen Kriegsflotten im 5. Jahrhundert. Die ankern immer noch an den gleichen Orten, an den gleichen natürlichen Ankerplätzen, die auch schon wahrscheinlich die Karthager im Ersten Punischen Krieg und vorher benutzt haben, nämlich südlich und nordwestlich von Karthago eben natürliche Seen oder Ufer oder Einbuchtungen oder Anlageplätze ohne großen architektonischen Ausbau. Der berühmte karthagische Doppelhafen, den jeder, der schon mal so ein Buch über Karthago in der Hand hatte oder früher, was es war, die Römer oder so etwas, oder der zum Beispiel Rome 2 Total War gespielt hat, dieses Strategiespiel, was in der Antike angesiedelt ist, da ist so eine der Missionen, die Erstürmung des karthagischen Hafens. Dieser sehr, sehr, sehr berühmte Hafen stammt nicht aus der Blütezeit Karthagos als Seemacht, sondern er stammt aus der Zeit zwischen 200 und 150 vor Christus. Das heißt, er stammt aus der Zeit zwischen dem 2. und dem 3. Jahrhundert, ironischerweise zu einem Zeitpunkt also, als Karthago per Vertrag nur 10 Schiffe haben durfte. Und wir wissen das der Hafen ist, man kann ihn wie gesagt heute noch im Luftbild sehen und im Stadtbild auch. Es gibt auch aus dem Zweiten Weltkrieg ganz interessante Luftbildaufnahmen von Aufklärern einer US-Luftflotte im Zuge der alliierten Invasion von Nordafrika, Operation Torch im Zweiten Weltkrieg, wo man eben halt Fotos hat, sozusagen Luftbilder von Tunis in den 1940er, 1942, also ohne die große städtische Bebauung, die es jetzt hat, wo man das nochmal deutlicher sehen kann. Und der Hafen ist natürlich auch archäologisch erforscht. Seit in den 70er und 80er Jahren gab es große Ausgrabungen und zuletzt in den frühen 2000er Jahren die großen UNESCO-Ausgrabungen unter amerikanischer Leitung. Die haben also erstmal unser Wissen über den Hafen nochmal, über die Häfen nochmal erweitert und zum Zweiten auch eine recht konkrete Datierung erlaubt. Die Datierung basiert auf Keramikfunden, die man dort gefunden hat. Und die gehen, also Keramik kann man auf unterschiedliche Art datieren. Zum einen stratigraphisch, also wie tief, in welcher Schicht des Bodens liegt es, was ist so die typologische Form von Keramik. Es gibt bestimmte Moden von verschiedenen Keramikgefäßen, die zu der Zeit anders hergestellt wurden als zu der Zeit. Das heißt, man guckt sich die Typologie an, sieht das modern aus, sieht das früh aus, das ist so eine relative Chronologie. Man kann Keramik aber auch naturwissenschaftlich datieren durch, jetzt habe ich vergessen, das heißt, ich glaube, Fotolumineszenz, irgendwie sowas. Also man kann sich das, Archäologen, naturwissenschaftliche Dinge sind nicht mein Spezialgebiet. Man kann Keramik durch einen naturwissenschaftlichen Prozess recht genau objektiv datieren und diese Datierung ist eben grob das 2. Jahrhundert vor Christus. Und dann kommt eben natürlich nur die Zeit vor dem 3. Punischen Krieg in Frage, weil nach 149 bauen die Karthager offensichtlich, oder nach 146 bauen sie natürlich keinen neuen Hafen mehr. Das heißt, der wird genau in der Zeit gebaut, wo Karthago keine Flotte mehr hat. Aber es ist eine sehr, sehr umfassende Anlage, die sich aufteilt. Also zuerst hat man einen Wellenbrecher, um sozusagen die Einfahrt zu schützen. Und dann haben wir, also der Hafen ist so Nord-Süd-Ausrichtung, die Hafen, also südlich von Karthago. Die Hafeneinfahrt ist im Süden und ich würde einfach mal, ich beschreibe es jetzt sozusagen in dieser Perspektive. Also man fährt von Süden nach Norden und unmittelbar nördlich des Hafens selbst ist dann auch der Burgberg von Karthago, die sogenannte Bursa, also der städtische Hauptkern, wo auch die Zitadelle drauf ist und so weiter. Also das liegt alles relativ nah beieinander, das wird nachher nochmal relevant. Also wir haben vom Süden kommt eine Hafeneinfahrt von 21 Metern Breite, die eben auch architektonisch ausgebaut ist, gemauert ist und so weiter. Und dann haben wir zuerst einen rechteckigen zivilen Hafen, also ein ganz normales Rechteck mit Kaianlagen, mit Lagerhallen, mit Bebauung und so weiter. Die Dimensionen sind ordentlich, 400 mal 150 Meter, künstliches Becken, das Wasser wahrscheinlich so eine Tiefe von 2 Metern. Und das ist der sogenannte zivile Hafen, das heißt, das ist der wirtschaftliche Hafen. Dort landen die Schiffe mit den Gütern, dort machen die Händler ihre Geschäfte und so weiter. Nördlich davon, durch einen Kanal verbunden, ist der sogenannte Kriegshafen. Und dieser Kriegshafen sieht anders aus, es ist ein kreisrundes Becken von 150 Metern Durchmessern und in der Mitte von diesem Becken gibt es eine Insel, die sogenannte Admiralitätsinsel, die nennt man so, weil Appian sie so nennt, eine wichtige Quelle, der in seinem Buch über die, in seiner Lybike, also in seinem Buch über die Karthager, über die karthagischen Kriege, diesen Hafen beschreibt. Und bei Appian lesen wir eben, dass diese Kriegshafen vor allem aus 2 Dingen besteht, nämlich aus Schiffshäusern, oder man könnte es auch sagen aus Trockendocks, die kreisförmig um das Becken herum angeordnet sind. Also so, wenn man sich so wie die Ziffern einer Uhr quasi, ne, dann ein rundes Becken und ganz um das ganze Becken herum sind eben diese Schiffshäuser. Was sind Schiffshäuser? Es sind im Grunde Unterstände für Kriegsschiffe, weil antike Kriegsschiffe nicht auf gar keinen Fall das ganze Jahr über einfach im Wasser liegen konnten, dann wären sie nach einem halben Jahr verrottet. Also das antike Kriegsschiffe sind technologisch gesehen ein bisschen empfindlich, ein bisschen speziell und diese Schiffshäuser dienen einfach nur dazu, die sind so leicht ansteigendes Terrain, ne? Also so eine leichte Anhebung und man kann dort eben, die sind dann mit Ziegeln oder mit Steinplatten fundamentiert und darüber sind so Holzbalken und dann zieht man einfach wirklich physisch das Schiff aus dem Wasser heraus, in dieses Schiffshaus hinein. Das hat vorne 2 Säulen und hinten ein paar Pfeiler und ein Dach. Das heißt, es ist vor den Natureinflüssen geschützt. Und wenn man das Schiff braucht, dann schiebt man es wieder zurück ins Wasser. Deswegen ist es ja so, das Gelände ist dann so ein bisschen abschüssig. Das heißt, es ist einfacher, es wieder ins Wasser zu kriegen. Und im hinteren Teil oder vielleicht sogar in einem zweiten Stockwerk, das ist nicht ganz klar, sind dann eben Lagerräume für die Ausstattung des Schiffes. Also für die Segel, für die Takelage, für die Ruder und so weiter. Wir wissen, also die Schiffshäuser sind für die Antike immer ein Thema. Wir haben, also die berühmteste Parallele ist wahrscheinlich Athen und der Atestelische Seebund. Wir wissen, dass die Kriegshäfen in Piräus und auf verschiedenen Inseln, die unter athenischem Einfluss standen, da haben wir genau solche ähnlichen Schiffshäuser archäologisch auch belegt. Die funktionieren genauso. Und wir haben aus dem athenischen Kontext, gibt es ganz interessante Quellenmaterial, die Inskription des Navalium, also die Marineinschriften. Das sind inschriftlich überlieferte Dokumente, also wirklich Verwaltungsdokumente der Kriegsmarineverwaltung, sagen wir mal, der Athener. Das heißt, es sind Listen. Wie viele Schiffe sind da, in welchem Zustand, wie heißen die Schiffe? Wie viel Segel hat der athenische Staat auf Reserve? Wie viel Takelage? Wie viele Ramsporne und so weiter? Mit Kategorisierung, in welchem Zustand sie sind, welche Größe sie haben, wem sie gehören und so weiter. Also sehr detailliert, sehr, 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 sehr spannendes Quellenmaterial. Das haben wir von Karthago nicht, aber wir wissen aus Analogie dann eben, wie man sich die Verwaltung eines solchen Kriegshafens vorstellen kann. Das Becken des Hafens ist eben jetzt 150 Meter Durchmesser. Das heißt, und wir haben archäologisch belegt, so zwischen 130 und 40 Schiffshäusern, die eben um das Becken herum angelegt sind. Das ist eine ordentliche Flotte. In der, und die 2 Säulen übrigens, die eben links und rechts von jedem Schiffshaus, also die sozusagen die Fassade des Schiffshauses aufmachen, wenn das also kreisförmig darum herum angelegt ist, jedes Schiffshaus, jeder Platz für ein Schiff hatte 2 Säulen. Das heißt, dieses ganze Kriegsbecken sah aus wie eine große kreisrunde Portikus. Also das war so auch architektonisch, signalisierte schon einen gewissen Wohlstand. Die Schiffshäuser hatten unterschiedliche Länge. Das spiegelt wahrscheinlich einfach wieder, dass es unterschiedliche für unterschiedliche Schiffsarten gedacht waren. Also wir haben das klassische Kriegsschiff zu diesem Zeitpunkt immer noch die Quinquireme. Das ist ein relativ großer Brocken. Also das sind so die größeren Schiffshäuser von etwa 50 Metern Länge. Aber gleichzeitig braucht man auch kleinere, schnellere Schiffe. Trieren werden immer noch verwendet. Das sind dann, also nur die Länge der Schiffshäuser geht so von 30 bis 50 Metern von dem, was man archäologisch nachweisen kann. In der Mitte des Beckes, wie gesagt, gibt es eine kleine künstliche Insel. Auf dieser Insel ist ein Turm und eine Bebauung. Das ist sozusagen die Admiralität, wenn man so will, oder die Kapitänerie eines Hafens. Hier ist die Verwaltung drin. Hier ist der Navarch, der Befehlshaber der karthagischen Flotte drin. Und um diese Insel herum, also auch da wieder kreisförmig angeordnet, sind noch weitere Schiffshäuser. Archäologisch nachgewiesen, glaube ich, sind 30 Stück. Das heißt, wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf eine Kapazität dieses Kriegshafens von 160 bis 170 Plätzen für Kriegsschiffe. Das deckt sich nicht ganz mit dem, was Appian sagt. Appian sagt, der Hafen bietet Platz für 220 Kriegsschiffe. Das muss aber kein Widerspruch sein, weil die Schiffe werden an Land gezogen, langfristig, damit sie halten, damit sie gewartet werden können und so weiter. Aber man braucht ja auch immer Schiffe, die halt fahrbereit sind. Das heißt, ein Teil der Flotte war im Wasser, ein Teil war zu Land, und dann kann man so eine Art von Rotation da aufbauen. Also es muss kein Widerspruch sein. Das ist jetzt nur meine Überlegung, aber es muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Das heißt, wir haben also mit dieser, die Hafenanlage selbst zeigt oder zeugt schon von dem großen Wohlstand, den Karthago sich wieder erwirtschaftet hat, ist aber im Grunde ein bisschen überflüssig, wenn man bedenkt, dass Karthago keine Schiffe hat. Also man baut einen riesigen Kriegshafen. Man hält sich aber gleichzeitig bis zum Ausbruch des Dritten Punischen Krieges an die Bedingungen des Friedensvertrages, und der sieht eben eindeutig vor, dass Karthago nur 10 Schiffe haben kann. Das ist so ein gewisser Widerspruch und auch so ein gewisses, also wieso haben die Karthager es dann gemacht? Ist es so ein Prestigedenken? Ne, wir sind Karthago, wir brauchen einen Kriegshafen. Naja, aber vorher hatten wir auch keinen. Ist es eine Vorbereitung für einen Kriegsfall? Das wahrscheinlich eher nicht, weil wenn man so guckt, das wird ja auch später für die Entstehung des Krieges, also wenn man so guckt, in den 50 Jahren zwischen dem Zweiten und dem Dritten Krieg, Karthago tut eigentlich nichts, was auch mal ansatzweise bedrohlich oder tatsächlich auf eine Konfrontation mit Rom ausgelegt wäre. Also das ist auch nicht überzeugend. Es ist noch so ein bisschen so ein Rätsel. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so eine Prestige, also es ist so eine Wohlstandsdemonstration. Es ist so ein Prestigedenken. Aber eine richtig gute Erklärung, eine richtig vollständige Erklärung ist das meiner Meinung nach auch noch nicht. Ne? Also wieso sie diesen Hafen bauen, ist so ein bisschen ein Rätsel. Aber sie bauen ihn. Und in dem Moment, wo sie ihn bauen, sehen ihn natürlich auch römische Gesandte, die immer wieder von Rom nach Karthago geschickt werden, weil es Probleme gibt oder weil sie halt eben anderes zu tun hatten dort, weil man verhandelt hat immer noch. Das heißt, die Römer wissen natürlich auch von diesem Hafen. Und aus römischer Sicht kann man sich natürlich auch schon überlegen, okay, Moment, was passiert da gerade eigentlich? Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie mit ein Grund für den Ausbruch des Krieges war, aber es ist, die Römer merken, dass Karthago wieder mächtig wird. Vor allem ökonomisch mächtig. Sie tun nichts offensiv gegen Rom. Das kann man wirklich nicht sagen, aber die Römer spüren und sehen und beobachten, so der große Feind von früher, der ist nicht mehr so klein, wie wir ihn gerne hätten. Ne? Und das kann vielleicht so langfristig oder auf einer psychologischen Ebene durchaus auch eine Rolle gespielt haben. Genau, und das ist mehr oder weniger die Situation erstmal nach diesem Frieden von Zama und die Grundlage für eben jetzt die Entwicklung, die zum Kriegsausbruch führen werden. Und dieser Kriegsausbruch oder beziehungsweise die Ursache für den Krieg hängt eben mit den Konditionen des Friedensvertrages zusammen, die ich im Vorfeld genannt hatte, nämlich Massinissa und dem Verbot der Kriegsführung für Karthago. Vielleicht, bevor wir anfangen, uns die Ereignisse anzuschauen und die Hinführung zum Kriegsausbruch, ein kurzes Wort zu Massinissa selbst, eine sehr schillernde Gestalt in der Antike, eine sehr berühmte Gestalt in der Antike, auch mit einer sehr berühmten Frau verheiratet in der Antike. Massinissa war zunächst einmal, also die Numider sind ein Volk, was so in der südlich, südwestlich, westlichen Nachbarschaft von Karthago siedelt. Sie sind berühmt für ihre Reiter vor allem, und sie sind eben ganz lange Verbündete oder zumindest teilweise Verbündete von Karthago. Ne? Also sie kämpfen, wir haben die numidische Reiterei, die so ein bisschen so das der Schlüssel zu Hannibals frühen Siegen im Krieg gegen Rom ist. Wir haben die numidischen Hilfstruppen, die auch sonst noch weiterhelfen. Aber das numidische Königreich, es gibt dort Spannung, immer wieder ist es nicht so hundertprozentig die ganze Zeit vereint und ein einheitliches politisch agierendes Gebilde. Es gibt zwei unterschiedliche, ich benutze jetzt das Wort, obwohl es schwierig ist und eigentlich man es nicht mehr benutzt, Stämme, sage ich mal. Also das ist, es gibt die östlichen Numider, das sind die Massylier, und es gibt die westlichen Numider, das sind die Massesylier. Und die immer so ein bisschen in einem Widerspruch zueinander stehen. Und Massinissa ist der Sohn des Königs der Massylia, also der östlichen Numider. Der König heißt Gala, er ist der Sohn von Gala und er übernimmt dann quasi die Herrschaft über das östliche numidische Königreich, nennen wir es mal. Er ist zuerst ein Verbündeter Karthagos im Zweiten Punischen Krieg. Ne? Also er kämpft nicht direkt mit Hannibal, aber kämpft auf punischer Seite gegen die Römer. Zuerst gegen den Verbündeten Roms, gegen einen, also den König der Westnumider, ein Mann namens Syphax, der verbündet sich mit, also die Westnumider sind mit Rom verbündet, die Ostnumider sind mit Karthago verbündet. Und Massinissa kämpft erstmal gegen Syphax und er kämpft dann aber auch mit Hasdrubal Gisco, nicht der Bruder von Hannibal, also nicht Hasdrubal Barkas, aber in dem Moment, wo Hasdrubal Barkas Spanien verlässt, um seinen Bruder in Italien zu unterstützen, was grandios schief geht, wird eben der Oberbefehl in Hispanien von einem Mann namens Hasdrubal Gisco übernommen. Und mit dem zusammen kämpft eben jetzt Massinissa in Hispanien gegen Scipio, gegen die römische Expansion dort. Und es kommt aber dann während dieser Phase, also noch vor Ende des Zweiten Punischen Krieges, zu einem Seitenwechsel. Und Massinissa geht zu den Römern über. Wieso das passiert ist, ist so eine typisch antike Geschichte. Wir haben halt unterschiedlich, also wir haben so Berichte darüber, die alle auf der privaten Ebene sind. Er war mit der Tochter von Hasdrubal Gisco verlobt, eine Frau namens Sophinispe oder Sophinispa. Und Hasdrubal Gisco versucht aber jetzt sozusagen die Nähe, also auch den westlichen Numiderkönig Syphax auf die Seite der Karthager zu ziehen, und er bietet ihm quasi seine Tochter dann zur Heirat an. Das heißt, er löst die Verbindung mit Massinissa und er verspricht seine Tochter dem Feind von Massinissa, Syphax. Und das nimmt dann Massinissa zum Anlass, um sich gegen die Karthager zu stellen, weil er sich da betrogen sieht. Das führt zu Beginn erstmal zu Problemen, weil es den Karthagern und Syphax gelingt, ihn einfach klein zu halten und zu vertreiben im Grunde. Also in dem Moment, wo Scipio Africanus landet in der Nähe von Karthago 204, schlägt sich Massinissa zu ihm durch, aber er kommt nicht als der große König eines verbündeten Volkes, sondern quasi alleine mit ein paar Anhängern, weil seine Machtposition in der Zwischenzeit komplett erodiert ist. Er schlägt sich dann aber auf die römische Seite, wird ein Verbündeter und Vertrauter von Scipio Africanus, die scheinen sich gut verstanden zu haben, und übernimmt dann zunehmend eine Rolle eben in dem Feldzug gegen Karthago und dann gegen Hannibal. Er schlägt sowohl Hasdrubal Gisco wie auch Syphax in einer Schlacht. Er wird dann mit Truppen durch Scipio mit Truppen versehen und schart so weiteren Numider um sich und fällt in das Reich des Syphax ein. Das heißt, es gelingt ihm so nach 203, 202, also ab 201 gelingt es ihm, ganz Numidien unter seiner Herrschaft zu vereinen. Ne? Das heißt, Numidien wird jetzt ein richtiger Machtfaktor, aber unter seiner Kontrolle und auf römischer Seite. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, die Frau, mit der er mal verlobt gewesen war, nämlich Sophonisba, die Tochter von Hasdrubal Gisco, und die aber dann Syphax geheiratet hat, die heiratet er jetzt wieder. Und auch da wieder, die Quellen machen häufig daraus dann so eine Art von Melodramen. Ne? Also er war immer noch verliebt, er wollte sie unbedingt haben, und dann er fühlte sich verraten, aber sie hat dann gesagt, ich wurde gezwungen, Syphax zu heiraten, und er sagt, okay, ja, das glaube ich dir, und dann heiraten sie und es sieht so aus, als ob diese Geschichte dann zu einem Happy End kommt. Ob man das glaubt oder nicht, also naja, das ist die antiken Quellen neigen dazu, solche Geschichten immer zu emotionalisieren. Man könnte natürlich auch jetzt ganz prosaisch vermuten, Massinissa heiratet die Witwe des ehemaligen Königs von Westnumidien, um eben einen Anspruch auf Westnumidien zu haben, beziehungsweise seinen Anspruch durch Eroberung weiter zu legitimieren, indem man sich mit dem vormaligen Herrscherhaus verbindet. Ne? Das wäre so die sagen wir, die realpolitische Erklärung dafür. Was dann aber passiert ist, ist nochmal ganz eigenartig und es wird so eine große Geschichte, die lange nachwirkt. Scipio will, dass Sophinispa ihm als Beute ausgeliefert wird. Er will sie als Gefangene haben, er verlangt das von Massinissa und er will sie in seinem Triumphzug mitführen. Und wahrscheinlich will er einfach auch sozusagen nicht, dass jemand, der mit einem Rom Feind verbündet war, dass der, also mit Syphax war ja auch ein bisschen problematisch in der Hinsicht. Also er wollte einfach nicht, dass, wir wissen nicht genau wieso, aber er wollte diese Frau haben. Und Massinissa kann sich dem nicht verweigern, weil er halt mit Scipio verbündet ist und weil er eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu Scipio hat. Aber Sophonisba will nicht als Gefangene der Römer enden und deswegen vergiftet sie sich selbst, indem sie Gift trinkt. Ja, Quellen sagen auch mal auf Ermunterung oder auf Anforderung von Massinissa. Manche sagen, sie macht es von sich aus. Und das ist dann eine dieser Anekdoten aus der Antike, eines dieser Exemplar der antiken Geschichte, ne, wie man heldenhaft mit drohendem Unheil umgeht und lieber den Freitod wählt, als sich entehren lässt. Und das wird von allen antiken Quellen, die wir so haben zu dieser Zeit, also von Livius, von Diodor, von Appian, von Cassius Dio und teilweise von Polybius erwähnt. Und es wird dann später ein Stoff, der in der Kunst häufig verarbeitet wird. Ne? Es gibt Gemälde von Rembrandt und Guercino, es gibt Opern, es gibt eine berühmte Tragödie von Corneille über Sophonisba. Und das ist so eine dieser berühmten, in Anführungszeichen, Frauengestalten der Antike. Aber es schadet sozusagen der römisch-numidischen Beziehung erst einmal nicht. Massinissa wird König von Numidien im Friedensvertrag 201-200, erhält er eben sehr große Gebiete zugesprochen und eben diese magical, so vage wie möglich Formulierung, alles Gebiet, was seinen Vorvätern zugestanden habe, das stünde ihm auch zu. Und nach dem Ende des Krieges nutzt Massinissa das weidlich aus. Oder er versucht es zumindest. Also wir haben die nächsten Jahrzehnte einen wiederkehrenden Rhythmus. Alle paar Jahre fallen Massinissa neue Territorien ein, neue Städte, Hafen, Regionen, die er gerne haben möchte, eben mit Verweis auf diese Regelung, dass sie seinen Vorfahren angeblich mal gehört haben sollen. Und er besetzt sie dann zunächst militärisch und er versucht sie zu besetzen. Karthago wendet sich an Rom mit der Beschwerde und der Bitte, die Situation wiederherzustellen. Und Rom, vielleicht überraschenderweise, unterstützt Massinissa dabei zunächst die ersten Jahrzehnte nicht. Während rund 30 Jahren, also so ungefähr zwischen dem Frieden von Zama und ungefähr so 170 vor Christus, ist es vielmehr so, dass Rom tatsächlich den Verbündeten, den man ja so ein bisschen dagelassen hat und stark gemacht hat als Gegengewicht zu Karthago, immer wieder zurückpfeift, ne? Und für Karthago entscheidet, wenn er karthagisches Gebiet okkupiert. Zum Beispiel 181 oder 172 sind so Versuche, wo er größere Territorien annektieren will. Auch die diplomatischen Versuche von Massinissa, Karthago bei den Römern anzuschwärzen und zu delegitimieren, verfallen offensichtlich nicht. Also er warnt zum Beispiel die Römer 174 davor, dass Karthago angeblich mit Perseus, mit dem Makedonenkönig, paktieren solle im Vorfeld des dritten makedonischen Krieges, was wahrscheinlich nicht stimmte. Aber er versucht es trotzdem sozusagen, um seine eigene Position eben zu verbessern. Und die Römer reagieren darauf fast schon ein bisschen erbost. Ne? Also man sagt ihm, er solle sich, also ich paraphrasiere, aber man sagt ihm eigentlich, er solle sich um seinen eigenen Kram kümmern und seine eigene Stellung als Verbündeter nicht ausnutzen. Das ist schon relativ bemerkenswert. Ne? Also wir haben die ersten 30 Jahre tatsächlich einen Versuch offenkundig von Rom, das Ganze mehr oder weniger objektiv zu handhaben. Das ändert sich allerdings ab circa 170 vor Christus oder so ungefähr um den Dreh. Vielleicht, wir wissen es nicht genau, vielleicht ändert es sich auch konkret unter dem Eindruck des dritten makedonischen Krieges. Und der Abschaffung des makedonischen Königreichs, ne, also als Rom schon einmal mit zu dem gleichen Zeitpunkt eben mit einem aufständischen ehemaligen Verbündeten oder mit einer aufständischen ehemaligen feindlichen Macht zu tun hatte. Aber ab ungefähr 170 entscheidet sich Rom für eine andere Gangart und beginnt eben jetzt immer häufiger, im Grunde eigentlich immer, für Massinissa Stellung zu beziehen und gegen Karthago zu entscheiden. Der vielleicht gravierendste Fall ist 162 vor Christus. Massinissa okkupiert die Region Emporia Also das westlich von Karthago, wichtiger Abschnitt, wichtige Region innerhalb der nordafrikanischen Küste, wichtige, auch wirtschaftlich wichtige Region für Karthago. Emporia, der Name leitet sich ab vom griechischen Wort für Handel oder für Händler oder für Handelsort. Und also Massinissa okkupiert das und es kommt zu dem normalen Prozess quasi. Karthago schickt eine Beschwerde an Rom und Rom muss dann die Situation klären. Und jetzt entscheidet sich Rom für Massinissa. Also gesteht ihm zu, dass er das okkupieren darf. Und nicht nur das, sondern verdonnert Karthago auch noch dazu, 500 Talente an Massinissa zu zahlen, sozusagen als Entschädigung. Die offizielle Linie ist, es ist eine Entschädigung für die Einnahmen, die Massinissa während dieses einjährigen Disputes um diese Region nicht hatte eintreiben können. Also Rom bestraft Karthago quasi noch zusätzlich. Und das wird so ab 162 der Normalzustand. Rom ist eindeutig parteiisch für Massinissa. Karthago fühlt sich zunehmend ungerecht behandelt. Und diese harte Linie, die Rom dann eben ab dieser Zeit gegen Karthago gefahren ist, wie gesagt, wir können sie nicht hundertprozentig erklären, weil wir einfach unsere Quellen lassen uns da ein bisschen im Stich. Aber es scheint sich offenkundig etwas in der römischen Innenpolitik geändert zu haben. Und diese harte Linie dieser Jahre hat unsere Sicht auf diese Zwischenkriegszeit so nachhaltig geprägt, dass spätere Quellen davon ausgehen, dass diese Politik insgesamt vorherrschte. Also dass Rom von Anfang an eine Politik verfolgt hat, um Massinissa gegenüber von Karthago zu bevorteilen. Und Karthago kann sich nicht wehren, weil es ja nicht Krieg führen darf. Also sobald sie zu den Waffen greifen, wäre das im Grunde ein Casus Belli für Rom. Und das tun sie, also sie tun ihr Möglichstes, um das zu vermeiden, so gut es eben geht. Die innenpolitische Situation in all diesen beteiligten Gebieten ist recht undurchschaubar für uns. Also in Numidien wissen wir quasi überhaupt nichts. In Rom scheint es einen wie sagt man heute dazu, Feigen und Tauben zu geben. Ne? So ein Lager, was eher den Krieg gegen Karthago als nötig oder unausweichlich sieht und den haben will. Und ein Lager von Leuten, die sagen, nee, lass das, wieso sollten wir das tun? In Karthago selbst ist die Situation noch komplizierter. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, die einen sind romfreundlich, die anderen sind extrem romfeindlich. Es gibt aber auch welche, die sind pronumidisch, dass man irgendwie so versucht, man könnte vielleicht sogar vermuten, diese pronumidische Fraktion, die will irgendwie so eine Einigung von Karthago und Numidien, um sozusagen wieder ein neues afrikanisches Reich als Gegengewicht zu Rom herbeizuführen. Also, aber das ist super undurchsichtig, weil wir keine Quellen haben. Wir haben das große Problem, dass Polybios, der eine fantastische Quelle ist und der uns ja die letzten Folgen zu den Kriegen gegen die Makedonen, gegen Griechenland, gegen Antiochos, der immer eine der wichtigsten Quellen war, gerade für diese Zeit des Dritten Punischen Krieges ist er nur noch sehr fragmentarisch erhalten. Das heißt, wir haben 2, 3 längere Abschnitte, wo es um verschiedene Dinge geht, also vor allem auch die Verhandlungen vor dem Kriegsausbruch. Da haben wir Gott sei Dank ein gutes Stück von Polybios erhalten. Aber ansonsten haben wir nur sehr wenig und es sind so Fetzen oder Zitate bei anderen Autoren, wo wir nicht immer genau wissen, wie wir sie einordnen sollen oder zu welchem Kontext oder zu welchem Thema sie gehören. Massinissa zum Beispiel ist eine längere Passage, die überlebt bei Polybios. Polybios kannte Massinissa. Ne? Also Polybios ist ja, nochmal ganz kurz, Klammer, Polybios ist ja dieser griechische Politiker oder der Sohn einer griechischen Politikerfamilie im Achaischen Bund auf der Peloponnes. Und im Zuge sozusagen der Friedensverhandlungen und der Friedensverträge nach dem Makedonischen Krieg kommt er, genauso wie andere Geiseln, 1000 Geiseln der Achaier werden nach Rom gebracht und werden dort eben unter der Oberschicht verteilt. Es gibt ja keine Gefängnisse oder so für Rom. Und die Geiseln werden dann immer in die Obhut von Adligen gegeben, die sich um die kümmern sollen. Und Polybios kommt eben zu den Scipiones. Also er kommt in die Scipionenfamilie und ist da eben dann, baut da sehr schnell eine sehr enge Beziehung auf zu Cornelius Scipio Aemilianus. Das ist der Sohn des Aemilius Paulus, der Sieger über Makedonien. Aemilius Paulus, die Familie des Aemilius Paulus hatte sehr viele Söhne. Die Cornelia waren ein bisschen bekannt dafür, dass sie eher arm an Söhnen gewesen sind. Und in der römischen Oberschicht war es nicht so ungewöhnlich, dass man dann einfach, dass man einfach tauscht. Ne? Das heißt, ein Sohn des Aemilius Paulus wurde den Corneliern zur Adoption gegeben. Das heißt, der Sohn von Scipio Africanus hat den Sohn von Aemilius Paulus adoptiert Und was bei einer römischen Adoption passiert, ist, der Adoptierte verliert seinen ursprünglichen Gentilnamen. Er nimmt den Gentilnamen seines neuen Vaters an, aber der ursprüngliche Gentilname wird sozusagen als Beinamen hinten angefügt, und zwar mit einer Suffixänderung. Das heißt, aus Emilius wird jetzt Emilianus. Und das Ianus hinten deutet immer an, dass jemand adoptiert ist. Und das Ianus kennzeichnet den ursprünglichen Namen, sodass aus dem Sohn Emilius Paulus wird jetzt eben ein Cornelius Scipio Emilianus. Und das ist eben genau diese Figur, die in dessen Umfeld jetzt eben Polybius gerät. Und Polybius begleitet Emilianus auf seine Unternehmung, auf seine Feldzüge. Polybius ist auch dabei bei der Eroberung Karthagos, bei der Zerstörung Karthagos. Er kennt diese Leute, er ist Augenzeuge von diesen Ergebnissen. Und weil Clio, die Muse der Geschichte, manchmal sehr, sehr, sehr böse mit uns ist, haben wir quasi nichts davon aus der Feder von Polybius erhalten. Unsere beste Schilderung des Krieges und der Belagerung stammt von Appian. Das ist eine römerzeitliche Quelle, die ein paar Jahrhunderte später ist. Wahrscheinlich hat Appian auch Polybius benutzt, ne? Aber wir hätten natürlich lieber gerne den Original-Augenzeugenbericht eines Mannes, der eine sehr eigene Perspektive darauf hat und der ein sehr gutes analytisches Geschick hat. Die haben wir nicht. Über Massinissa sagt Polybius, dass er der beste aller Könige seiner Tage war. Also das ist so eine Passage, die erhalten ist im polybianischen Werk über Massinissa, die sehr, sehr, sehr lobend ist. Also er hat eine enorme Reputation bei Polybius. Er bezeichnet ihn als den besten König seiner Zeit. Er lobt ihn besonders dafür, dass unter seiner Herrschaft Numidien wohlhabend wurde und urbar gemacht wurde. Also er sagt ausdrücklich, dass die vorherigen Könige jetzt nicht so viel Wert auf Landwirtschaft und Anbau von Agrarprodukten und also die haben wenig Wert darauf gelegt, und unter Massinissa blüht Numidien auf, wird eben ein wirtschaftlich wohlhabendes Gebiet, ein landwirtschaftlich wichtiges Gebiet und wird eben auch später perspektivisch dann der Brotkorb des Mittelmeergebietes. Ne? Also ja, alle historisch Interessierten für die Antike wissen, dass Rom auf Getreidelieferungen aus Alexandria, aus Ägypten angewiesen war unter Augustus. In der Kaiserzeit, ne, also gratis Brot für die römische Bevölkerung wird finanziert aus ägyptischem Getreide, was in großen Konvois nach Rom gebracht wird. Aber bevor Rom Zugriff auf Ägypten hatte, hatte man eben Nordafrika. Und auch später noch hatte man Nordafrika. Nordafrika, wir haben heute so ein bisschen der klimatische Eindruck, den wir heute von Nordafrika haben, ist halt Steppe, ne, ist trocken, ist so Sahelgebiet, nicht besonders urban. Das war in der Antike ganz, ganz, ganz anders. Nordafrika war bis weit in die späte Antike hinein, das waren blühende Landschaften, das war agrarisch extrem gut ausgebaut, es war ein fruchtbares Gebiet, man hatte eine enorme Produktion an Getreide, man hatte auch eine Produktion einer ganz interessanten Pflanze namens Silphium, die als medizinische, als Arzneipflanze sehr beliebt war und sehr, 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 sehr gesucht war, wird bei Plinius beschrieben, und die muss wohl ganz interessante Heileigenschaften gehabt haben. Und die wurde so intensiv geerntet, dass sie ausgestorben ist. Das ist so eine, auch so aus umweltgeschichtlicher Perspektive ganz interessant. Das Römische Reich wird ja immer so als zivilisatorische Errungenschaft dargestellt, was es zweifellos war in verschiedenen Gebieten. Aber auf der anderen Seite, das Römische Reich war klimatologisch eine Katastrophe für weite Gebiete. Also Sizilien und Spanien sehen heute so aus, wie sie aussehen, weil die Römer eine enorme Deforestierung durchgeführt haben, weil sie Holz gebraucht haben. Für Holzkohle, für Thermenanlagen, für Schiffe, für den Bergbau, für alles Mögliche. Und der Grund, wieso Herakles, also eine seiner 12 Aufgaben, noch einen Löwen besiegen musste, in Nemea auf der Peloponnes und heute keine Löwen mehr in Griechenland unterwegs sind, sind die Römer. Weil man die Löwen für die Spiele im Zirkus gebraucht hat. Nicht im Zirkus, im Amphitheater gebraucht hat. Und hat sie eben zur Ausrottung gejagt. Und das Gleiche eben für Pflanzen wie Silphium. Gut, das war jetzt eine weite Klammer. Aber nur um zu sagen, die ökonomische Blüte von Nordafrika geht laut Polybius auf Massinissa zurück. Und sie wird jahrhundertelang andauern. Nordafrika ist einer der großen Brotkörbe Roms, genauso wie Ägypten auch. Heute kann man sich das schwer vorstellen, weil die Klimatologie, weil die Landschaft sich verändert hat, weil die klimatischen Bedingungen sich verändert haben. Aber damals war es eben ganz anders. Und genau, dieser Massinissa ist, also wie gesagt, Polybius, den wir gerne als Quelle hätten, weil er diese Leute alle kannte und involviert war, haben wir nicht, um die Politik wirklich im Detail zu rekonstruieren. Deswegen sind wir manchmal so ein bisschen auf Vermutungen angewiesen. Also mehr noch als sonst, meine ich. Massinissa und den Numidern ging es darum, ein Reich aufzubauen. Das scheint mir relativ deutlich. Wenn man sich sozusagen den Fortschritt der territorialen Expansion der Numider anguckt, die nehmen sich einfach immer mehr Gebiet, immer wichtigeres Gebiet, also Städte und Hafenanlagen wie Tuga oder die sogenannten großen Ebenen, die auch wirtschaftlich wichtige Produktionsflächen für Karthago sind, ne, für die Landwirtschaft oder für die Produktion von Keramik. Also es geht da auch ganz konkret ökonomische Interessen. Man streitet sich um fruchtbares Gebiet, man streitet sich um Gebiet, wo Keramik produziert werden kann. Man streitet sich um Hafenstädte, wo man es verschiffen kann. Also es geht nicht nur um so ein Fleckchen Wüste im Sahel, sondern es geht um wirtschaftlich relevantes, wohlhabendes Gebiet, was eben zwischen zwei Reichen neu aufgeteilt wird, jetzt eben durch Gewalt. Und Massinissa tut eben sein Möglichstes, um das Numiderreich wirklich zu einer Blütezeit zu führen. Die territoriale Expansion gelingt ihm immer mal wieder, eben mit römischer Unterstützung, weil die Römer sich immer auf seine Seite stellen. Und seine Herrschaft insgesamt muss für Numidien wohl sehr, sehr positiv gewesen sein. Massinissa stirbt relativ schnell nach dem Ausbruch des dritten Punischen Krieges, also 149 vor Christus, im ersten Kriegsjahr. Er war nicht besonders froh, dass der Krieg ausgebrochen ist. Das, glaube ich, wird in den Quellen deutlich. Also er hatte so seine eigenen Probleme mit Karthago, aber die Tatsache, dass jetzt auf einmal als eine römische Armee 149 in Afrika landet, ist er nicht begeistert und er zeigt es auch. Ne? Also er bricht nicht mit Rom, auf keinen Fall, aber er ist kein Fan von dieser Aktion. Und es ist so eine interessante kontrafaktische Überlegung, wie sozusagen das weitergegangen wäre, wenn er nicht gestorben wäre. Aber er stirbt eben, wie gesagt, relativ schnell. Mit 90 Jahren, nach 54 Jahren Herrschaft über sein Reich. Als, nach allem, was wir sagen können, sehr erfolgreicher, sehr beliebter König, auch als jemand, der noch ein paar Jahre zuvor, 153 bis 151 kommt es zu kleineren militärischen, zu größeren militärischen Konflikten zwischen Karthago und Numidien, die eben zum Krieg führen, dann mit den Römern. Und da hat er noch als 88-Jähriger höchstpersönlich seine Truppen befehligt im Feld, laut Polybius. Ne? Also das ist also eine dieser antiken Anführer oder Heerführer und Königen, die eben berühmt geworden sind und als auch wieder so zu diesen Exemplar gehören. Es ist auch interessant, wir haben im Gegensatz zu Hannibal, sein Grab steht heute noch an einem Ort namens, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber El Hub in Algerien, also in dem, was in der Antike Cirta war. Und das Grab ist ganz interessant, weil es ist monumental und die Archäologie streitet sich so darüber, ob das jetzt hellenistisch inspiriert ist oder römisch inspiriert ist oder was auch immer. Aber das Grab gibt es immer noch. Und Massinissa wird auch heute noch sehr stark als Vorbild gesehen, zum einen sozusagen, also weniger von den Tunesiern unbedingt, aber vor allem durch die Berber. Ne? Also er wird so ein bisschen so als der Urahn oder das historische Vorbild, der erste Anführer der Berber gesehen. Und wenn man sich die politische Situation in Nordafrika im Sahel anguckt, da gibt es ja durchaus zwischen den Nationalstaaten oder, das ist schon ein bisschen viel gesagt, aber zwischen der staatlichen Organisation und der nichtstaatlichen Organisation gibt es ja da manchmal Widersprüche. Und da, es kommt immer, es ist auch im 20. Jahrhundert immer mal wieder zu Aufständen von Berbergruppen gegen die Staaten gekommen. Und für die ist Massinissa eben so eine Identifikationsfigur. Was ganz interessant ist, weil für Tunesien und für teilweise auch für andere Gebiete, die ja eine jetzt nicht unbedingt liberal-demokratische Vergangenheit haben, sind dann eben, man baut auch da so einen kleinen historischen Konflikt auf. Also für die einen sind die Karthager Identifikationsfiguren, für die anderen Numider. Und es ist ganz interessant, wie das, also es gibt so ein paar Arbeiten dazu, ist ganz interessant, wie da die Erinnerungspolitik auch die politischen Gräben und die ethnischen Gräben teilweise widerspiegelt. Gut, aber das erstmal zu Massinissa. Der Punkt, wo das Ganze eskaliert, also das geht 40 Jahre so weiter, es gibt immer wieder eben diese Forderungen, die Römer intervenieren, die Römer entscheiden für Massinissa und die Karthager müssen es akzeptieren. Der Punkt, wo das dann nicht mehr funktioniert, ist offensichtlich 153 vor Christus erreicht. Es geht eben da um zwei Gebiete, die ich schon erwähnt habe, nämlich Tuga, also eine Hafenstadt, das ist heute Tuga, glaube ich, und das Gebiet der sogenannten großen Ebenen, also ein ökonomisch wichtiges Territorium, die von Massinissa okkupiert werden. Und auch hier wieder das übliche Prinzip, die Römer, also die Karthager beschweren sich bei den Römern, die Römer schicken eine Gesandtschaft nach Afrika und diese Gesandtschaft ist deswegen ganz interessant, weil sie von Cato dem Älteren angeführt wird. Also der berühmte Cato der Ältere. Und diese Gesandtschaft verlangt jetzt, bevor sie sich noch irgendwie äußert oder eine Entscheidung trifft, dass beide Seiten von Anfang an versprechen müssen, den Schiedsspruch zu akzeptieren, ganz egal, was es ist und ohne, dass sie wissen, was es ist. Und Massinissa sagt natürlich zu, weil er davon ausgehen kann, dass der Schiedsspruch zu seinen Gunsten ausfällt und Karthago sagt nein. Und das nimmt dann Cato und diese Kommission zum Anlass, um das Ganze abzubrechen und wieder nach Rom zurückzukehren, ohne eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, der Konflikt wird nicht gelöst. Also selbst wenn Karthago immer saurer wird, weil Rom immer für Massinissa entscheidet, okay, aber dann ist der Konflikt wenigstens gelöst. Dann wäre er gelöst gewesen. Aber jetzt ist er überhaupt nicht gelöst. Es spielt noch so weiter. Massinissa hat diese Gebiete besetzt. Die Karthager wollen es nicht. Rom entscheidet nichts. Und dann hat man halt ein Problem. Und es geht nur 1-2 Jahre gut, aber es kommt dann halt tatsächlich 151 zu dem Konflikt, der den Krieg auslösen wird. Und zwar werden die Anhänger der sogenannten pronumidischen Faktio in Karthago verbannt. Also wie gesagt, was genau die waren Massinissa freundlich. Oder zumindest haben sie dafür plädiert, eine Art von Ausgleich mit Massinissa zu suchen. Und jetzt im Zuge eben von innenpolitischen Auseinandersetzungen werden die Anhänger dieser Strömung werden aus Karthago rausgeschmissen. Sie begeben sich zu Massinissa nach Numidien und bitten den, Krieg gegen Karthago zu führen. Darauf hat Massinissa erstmal jetzt nicht so dringend Lust. Er schickt stattdessen eine Gesandtschaft nach Karthago und verlangt von denen, dass sie eben diese pronumidischen Leute wieder aufnehmen. Das wiederum verweigert Karthago und dann eskaliert das Ganze komplett. Und zwar insofern, als dass Karthago jetzt ein Heer aufstellt, was legal schon jetzt ein bisschen problematisch ist. Die Quellen sagen 50.000, 55.000 Leute, das ist wahrscheinlich zu viel. Die Forschung sagt so vielleicht die Hälfte davon. Und dieses Heer wird eben gegen Numidien geschickt, gegen Massinissa geschickt, um eben nicht nur jetzt wegen dieser pronumidischen Partei, sondern auch wegen der großen Ebenen und wegen Duga und so weiter. Und es kommt aber zu einem Problem. Massinissa zieht der karthagischen Armee jetzt nicht direkt entgegen, sondern lässt sie erstmal auf sich zukommen und er lockt sie in eine Art von Hinterhalt. Also er lockt sie in ein Gebiet, was sehr hügelig, sehr bergig ist, sehr unwegsam ist, wo es nicht wirklich viel Nahrungsmittel gibt. Die Karthager sind schlecht vorbereitet. Das heißt, sie schlagen dort ein Lager auf, wie man das immer so macht, wenn man im Feldzug unterwegs ist. Und sie merken aber sehr schnell, wir haben kein Wasser, wir haben nicht genug Essen, wir sind langsam umzingelt von Numidern. Das ist keine gute Situation, in der wir sind. Und es kommt dann auch noch zu einer Schlacht, die sogenannte Schlacht bei Oroscopa, die eben für die Karthager mit einer Niederlage endet, sodass man anfängt sozusagen zu verhandeln. Also man versucht, so die Karthager versuchen sozusagen irgendwie eine Art Deal zu machen, um den Rest des Heeres zu retten. Interessanterweise, die Person, die vermittelt oder die vermitteln soll, ist niemand Geringeres als Scipio Aemilianus, also der spätere Eroberer von Karthago. Wieso ist der gerade in Afrika? Das hat nichts mit einer römischen Absicht in Afrika zu tun, sondern er kämpft gerade in Spanien. Hispanien ist zu diesem Zeitpunkt nach dem Zweiten Punischen Krieg, wurde das ganze Jahr Rom, wurde es römisch, da entstehen dann diese Provinzen. Aber es war nicht wirklich befriedet. Und Rom verbringt sehr viel Zeit im 2. Jahrhundert vor Christus, noch bis in die 120er Jahre, damit einen großen, man würde vielleicht sagen, einen Pazifizierungskrieg gegen die hispanischen Kelten zu führen. Ne? Das heißt, es gibt irgendwie Aufstände, die Leute akzeptieren die römische Herrschaft nicht und Rom muss Jahr für Jahr Armeen dorthin schicken, um die Situation unter Kontrolle zu behalten. Und das ist ein sehr langwieriger Krieg, der auch zu sehr großen sozialen Verwerfungen in Rom führt und der sehr, sehr, sehr unbeliebt ist, weil es halt eben keine Aussicht auf große Beute gibt, im Gegensatz zum Beispiel zu Krieg gegen Seleukiden oder Krieg in Griechenland. Und weil es eben aus der militärischen Situation her dazu kommt, dass die Römer nicht, wie sonst immer üblich, so eine Armee aufstellen, dann kämpft man so in der Feldzugsaison und dann gehen alle wieder nach Hause, sondern die Soldaten werden mehrere Jahre lang bei den Fahnen behalten und sind da in Spanien. Und das führt zu Problemen. Und auf diesem spanischen Kriegsschauplatz kämpft zu diesem Zeitpunkt auch Scipio Aemilianus als Militärtribun, also als subalterner Offizier für den dortigen römischen Befehlshaber. Und der schickt Aemilianus nach Afrika, zufällig, zu diesem Zeitpunkt, um bei Massinissima nach Elefanten zu fragen, die man für die Kriegsführung in Spanien gerne hätte. Das heißt, Scipio Aemilianus ist einfach nur zufällig gerade in Numidien bei Massinissa, als die Karthager, als das alles passiert und als es zu dieser Schlacht bei Euroscopa kommt. Und er ist dann sozusagen involviert in die Vermittlung, in die Verhandlungen zwischen Karthagern und Punia. Es sieht so aus, als ob man eine Lösung findet. Und danach, also reißt er aber auch wieder ab. Ne? Also es gibt ja Aemilianus, verschwindet dann wieder da von der Bühne. Es sieht zunächst so aus, als ob die Karthager und die Numidier eine Lösung finden, inklusive wieder einer größeren Reparationszahlung. Und den Karthagern wird das Recht eingeräumt, wieder nach Hause zurückzukehren, also nicht in die Kriegsgefangenschaft, aber sie müssen ihre Waffen im Lager lassen. Ne? Das heißt, die karthagische Armee verlässt ihr Lager und unbewaffnet ziehen sie dann in Kolonne an den Karthagern vorbei und das geht schief. Ne? Also ob das jetzt ein Hinterhalt ist, ob das von Anfang an geplant war, ob es sich aus Spannungen oder aus kontingenten Ereignissen ergibt, ist auch nicht so hundertprozentig klar. Aber jedenfalls der größere Teil des Heeres wird auf diesem unbewaffneten Rückzug aufgerieben. Also extreme Niederlage für die Karthager, wahrscheinlich zehntausende Tote. Von der Armee, die man aufgestellt hat, ist nicht mehr viel übrig. Das heißt, dieser Feldzug, den die Karthager gegen Numidien unternommen haben, weil es einfach genug war, weil es ihnen gereicht hat, ne, weil das Maß voll war, der endet für Karthago in einer Katastrophe und für Numidien geht er sehr, sehr glimpflich aus. Die Sache ist allerdings damit noch nicht vorbei, weil Karthago hat aus römischer Sicht jetzt den Friedensvertrag gebrochen. Sie haben Krieg geführt ohne Erlaubnis. Sie haben sich gegen einen römischen Verbündeten gestellt und den angegriffen. Ohne Erlaubnis, aber selbst mit Erlaubnis wäre das nicht gut. Und sie haben damit ganz offensichtlich eben gegen diesen Friedensvertrag verstoßen. Und aus Gründen, über die wir noch sprechen müssen, ist Rom nicht bereit, das zu dulden und nimmt das jetzt quasi als Casus Belli.